Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber ich habe einmal einen kleinen Zehen angehört. Das klingt jetzt vielleicht witzig, aber es tut erstens einmal ziemlich weh und zweitens wirft es eine tiefe, schwierige, philosophische Frage auf. Gibt es sowas wie Zufälle? Und wer jetzt erhofft, dass ich da eine Antwort drauf geben kann, der täuscht sich, weil seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden rätseln da kluge Köpfe drüber, ob es sowas gibt oder nicht. Werden wir offen lassen. Ich muss gestehen, dass ich an meinen kleinen Zehen relativ selten denke. So beim Nägelschneiden, aber sonst eigentlich eher nicht. Und vielleicht hat sie gedacht, ja, ich brauche jetzt mal so eine Erinnerung, dass da unten auch so ein kleiner Körperteil ist, der halt da ist. Einfach so eine kleine Erinnerung. Oder hat sie gedacht, der Kleine da unten, der soll jetzt auch wieder mal so richtig spüren. Oder es war einfach nur eine Unachtsamkeit von mir. Oder es war einfach reine Physik. Vieles, was wir uns, oder was wir glauben, man kann es nicht erklären, kann man doch physikalisch erklären. Vielleicht habe ich einfach nur den Radius von der Kurve falsch berechnet und bin deshalb mit einem kleinen Zeichen am Türrahmen hängen geblieben. Oder es war einfach nur ein dummer Zufall. Und im 1. Samuel, Kapitel 6, da ist so eine Geschichte drinnen, da haben die Philister die Bundeslade an sich gerissen vom Volk Gottes und seit dem Moment haben sie eigentlich nur Unglück und Leid gehabt. Und dann wollten sie die Bundeslade wieder loswerden, wollten sie wieder zurückbringen nach Israel und waren sie mal nicht sicher, ja, warum passiert uns das jetzt alles? Ist es wegen der Bundeslade, ist das so eine Strafe Gottes oder ist es eben Zufall? Und da steht dann ab Vers 7 im Kapitel 6, baut nun einen Wagen und spannt zwei säugende Kühe davor, die noch nie ein Joch getragen haben. Ihre Kälber nehmt ihnen weg und bringt sie in den Stall zurück. Stellt dann die Bundeslade des Herrn auf den Wagen. Legt die goldenen Geschenke, mit denen ihr eure Sünden wieder gut machen wollt, in ein Kästchen daneben. Dann lasst die Kühe laufen, wohin sie wollen. Laufen sie nach Israel hinüber, in Richtung Bet-Shemesh. Dann hat wirklich der Herr so viel Unglück und Leid über uns gebracht. Laufen sie aber in eine andere Richtung, dann hat nicht der Gott der Israeliten uns bestraft, sondern alles war einfach nur ein Zufall. Also sie waren sich auch nicht sicher, was ist das jetzt? Und in Zeiten des Alten Testamentes, aber auch im Neuen Testament, hat man bei Entscheidungen immer wieder das Los entscheiden lassen. Sehen wir eben auch im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 1, und sie warfen das Los über sie und das Los fiel auf Matthias und er wurde hinzugezählt zu den 11 Aposteln, also der Ersatz für Judas. Und ich muss gestehen, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen muss, hätte ich ein ungutes Gefühl dabei, wenn ich da eine Münze werfen würde, Kopf oder Zahl, und dann sagen, ja, das ist jetzt die Entscheidung Gottes. Hätte ein bisschen Bauchweh dabei. Aber damals war das so üblich und wurde dann auch als Gottes Entscheidung so angenommen. Und meistens so zum Jahresanfang fangen wir wieder an mit der Bibel von ganz von vorne und ich habe da mit Samuel erst darüber geredet. Er liest die Bibel und ich mache das mit MP3s, hat beides Vor- und Nachteile. Und ihr kennt so die großen Geschichten vom Alten Testament, den Auszug aus Ägypten, dann die Wüstenwanderung, Einzug ins gelobte Land, dann die Zeit der Richter, ein ständiges Auf und Ab, mehr Ab als Auf, und dann Samuel, der erste König Saul, der ziemlich ein Reinfall war, dann David, der ziemlich lange auf seinen Amtsantritt warten hat müssen, erinnert ein bisschen an Prinz Charles. Dann Salomo, die Glanzzeit des Reiches und gleich danach dann der Zerfall und die Zeit der Propheten. Und oftmals, wenn ich mir so eben diese Geschichten durchlese oder durchhöre, schüttle ich den Kopf und denke mir, das war doch alles auch viel, viel einfacher gegangen. Es ist so viel hin und her und auf und ab und zickzack und wirrwarr und ein Durcheinander. Das ging ja alles viel, viel einfacher auch. Und trotzdem sehen wir, dass wirklich von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel sich ein roter Faden durchzieht. Deshalb auch der Titel der Predigt, der rote Faden Gottes. Unaufhaltsam zieht sich dieser rote Faden durch, bei allem hin und her und auf und ab. Und anders als zum Beispiel der Koran wurde die Bibel nicht von einem Mann geschrieben, ein Buch von einem Mann, sondern es sind 66 Bücher geschrieben von vielen verschiedenen Autoren, quer durch alle Bevölkerungsschichten, quer durch alle Jahrhunderte, und trotzdem zieht sich dieser rote Faden durch. Und das Gleiche sehen wir auch in der Apostelgeschichte, wie sich Gottes Plan weiterentwickelt und wie sich dieser rote Faden durchzieht. Und gerade so in den letzten Kapiteln, wo wir uns jetzt befinden, da ist auch so viel Wirrwarr und unnötige Plänkeleien, wo man sich denkt, das gangert ja alles viel, viel einfacher. Und man kann jetzt mit einem Mikroskop so auf kleine Details hinschauen und möchte heute aber eher mit so einem Teleskop ein bisschen ein größeres Bild anschauen und so die größeren Zusammenhänge ein bisschen anschauen, weil man einfach so ein bisschen den Überblick verliert. Ich muss immer wieder überlegen, wer war jetzt der erste Statthalter? War das der Felix oder war das der Festus? Wer war es das? Wer war zuerst? Felix? Wollen wir sehen. Also ich möchte heute mal so ein bisschen eine Zusammenfassung machen auch von den Kapiteln ab 21 bis 28, Hauptaugenmerk dann immer 25. Da sehen wir, Paulus reist nach Jerusalem, er hält dort alle Reinigungsvorschriften ein, geht dann in den Tempel und dort wird er dann gepackt und das Volk wird aufgehetzt und sie wollen ihn umbringen. Dann muss eine römische Garnison einschreiten, er wird in Schutzhaft genommen. Wer weiß, wer der Kommandant war? Wie hat der geheißen? Claudius Lysias, genau, sehr gut. Und der kommt dann drauf, ja, das ist ja, der hat das römische Bürgerrecht, also da können wir jetzt nicht einfach so drüber fahren. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, da müssen wir ein bisschen mit Samthandschuhen anfassen. Da gibt es eine Verschwörung gegen Paulus, er soll wieder umgebracht werden. Der Neffe von Paulus deckt das Ganze dann auf. Dann wird Paulus von Jerusalem nach Caesarea gebracht. Dort war ihm dann der Statthalter Felix, richtig. Er wird dann dort im Palast vom Herodes gefangen gehalten. Und ständig kommen alle möglichen Anschuldigungen von den frommen Juden. Ja, er ist der Kopf der Nazarener-Sekte, er hat den Tempel entweiht und, und. Der kennt es wahrscheinlich so Cartoons oder Zeichentrickfilme, da sieht man oft, so auf der linken und rechten Schulter Engelchen oder Teufelchen, der eine gibt gute, der andere gibt schlechte Ratschläge. Und da hat man so einen Eindruck vom Felix, auf beiden Schultern sitzen so kleine Teufelchen, die frommen Juden, und schreien immer, töte ihn, komm, schicke ihn zurück nach Jerusalem, wir töten ihn, tu es, bring ihn um. Und warum das Ganze? Paulus bringt es auf den Punkt und sagt, weil ich an die Auferstehung der Toten glaube, stehe ich hier vor Gericht. Und die Zeit vergeht, 2 Jahre, und Felix gibt dann seinen Sitz ab an Portius Festus. Und weil er aber den Juden irgendwie einen Gefallen tun wollte, hat er Paulus im Gefängnis lassen. Und jetzt kommt ihm dann Festus und dann fängt das Ganze wieder von vorn an. Und das haben wir dann jetzt gerade in Kapitel 25. Da geht dann Festus nach Jerusalem, horcht sich das von den Juden wieder an, wieder alle möglichen Anschuldigungen. Anschlagspläne, sie sagen wieder, bringen nach Jerusalem, machen wir das da kann man leichter umbringen, so im Hintergedanken. Und Festus lässt aber Paulus weiterhin in Caesarea. Wieder Gerichtsverhandlungen, wieder schwere Vorwürfe, und Paulus setzt sich da eben entschieden zur Wehr. Und dann irgendwann reißt Paulus scheinbar der Geduldsfaden und er sagt, ich berufe mich hiermit auf den Kaiser. Das hat mich jetzt ein bisschen an die Gerichtsverhandlung von Sebastian Kurz erinnert. Der hat ja auch Berufung eingelegt. Und in Österreich gibt es da mehrere Gerichtsinstanzen. Also anfangen wir gerade bei so Zivilgeschichten mit dem Bezirksgericht. Da hat es auch in der Kleinen Zeitung mal das heitere Bezirksgericht gegeben. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Aber wo eben so skurrile Nachbarschaftsstreitereien zu Gericht gebracht waren. Da kann man dann Berufung einleiten, dann geht es zum Landesgericht, dann geht es zum Oberlandesgericht und dann zum obersten Gerichtshof. Also mehrere Instanzen. Muss man jetzt schauen, ob man sich das leisten kann, dass man da immer wieder die Kosten auf sich nimmt. Und Paulus beruft sich eben gleich auf den Kaiser. Das ist damals möglich gewesen für römische Bürger, um eben Ungerechtigkeiten vorzubeugen. Wenn man den Eindruck hat, ich werde da ungerecht behandelt, dann kann man sich auf den Kaiser berufen, dann muss das eben vor dem Kaiser gebracht werden. Paulus geht es aber nicht um Ungerechtigkeiten oder um sein eigenes Wohl, dass er da irgendwie beim Kaiser besser abschneidet oder weil er das eben dem Festus nicht zutraut, dass der da richtige Entscheidung trifft. An ihn geht es darum, dass er nach Rom kommt. Er weiß, dass das ist das Ziel, Gottes Plan, er soll nach Rom. Und da lesen wir ab Vers 9, Festus wollte den Juden nun doch einen Gefallen tun und fragte Paulus, wärst du damit einverstanden, dass wir deinen Prozess unter meinem Vorsitz in Jerusalem weiterführen? Also er hat doch mit dem Gedanken gespielt, dass das Ganze nach Jerusalem kommt, um eben die Juden sanft zu stimmen. Aber Paulus erwiderte, ich stehe hier vor dem kaiserlichen Gericht und vor ihm muss mein Fall entschieden werden. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie du selbst genau weißt. Sollte ich wirklich ein Unrecht begangen haben, das mit dem Tod bestraft werden muss, dann bin ich bereit zu sterben. Wenn aber nichts an der Anklage dieser Leute dran ist, darf mich niemand ihnen ausliefern. Ich berufe mich hiermit auf den Kaiser. Also zuerst schimpft Paulus fast ein bisschen über Festus, weil er schon gemerkt hat, das ist eigentlich nur, dass Festus gut darstellen will und eben den Juden ein bisschen einen Gefallen tun will. Und dann beruft er sich eben auf den Kaiser. Es sind 2 Jahre vergangen und es steckt noch immer drinnen und er würde es nicht warten, dass dann wieder vielleicht dann der nächste Statthalter kommt, dann wird das wieder aufgerollt und er weiß ja, was das Ziel ist. Er weiß, wo er hin soll und das ganze Hin und Her, das führt ja eigentlich zu nichts. Und Paulus hat jetzt nicht erwartet, dass er dann vor dem Kaiser bessere Karten hat, weil der Kaiser hat Nero geheißen und da weiß man, das war jetzt nicht so der netteste, feineste. Aber er hat gewusst, er muss nach Rom. Und dann könnte man sich vorstellen, ja okay, ab ins Schiff, auf nach Rom, aber dem ist eben nicht so. Dann kommt noch ein anderer Charakter dazu, nämlich der König Agrippa. Der stammt von der Linie vom Herodes ab. Der war damals eben der König dort. Und der hat sich dann auch für Paulus interessiert. Und er war ein Freund von Rom und hat sich auch mit Festus ganz gut verstanden. Und dann setzen sie die 2 zusammen und diskutieren das auch noch ein bisschen aus. Und Festus schildert ihm halt, um was da geht. Und sagt halt eigentlich, es gibt da keine Rechtsverletzungen. Und irgendwie, es dreht sich da halt so um jüdische, religiöse Fragen. Man merkt, dem Festus ist ihm alles mehr als wurscht. Er möchte es einfach nur fertig kriegen. Aber eben, weil er halt römischer Bürger ist, kann er dann einfach so drüber fahren. Und es geht da halt irgendwie so um einen gewissen Jesus, der ist gestorben und Paulus sagt, dass er wieder zurück zum Leben gekommen ist und dass er jetzt lebt. Eigentlich ist es ihm wurscht. Und dann geht es ihm weiter in Kapitel 26, was dann eben draufkommt, ja eigentlich, dieser Mann verdient weder Gefängnis noch Tod und eigentlich könnte man es freilassen. Aber er hat sie auf den Kaiser berufen, also muss er dann auch zum Kaiser. Und dann wird er letztendlich doch endlich ins Schiff gesetzt und die Reise geht los. Und die Reise ist auch alles andere als lustig. Irrfahrt, Sturm, Schiffbruch, wieder die Absicht, dass die Gefangenen umgebracht werden, von einer Giftschlange wird er bissen und, und. Also ein Problem durch den anderen. Und bei dem ganzen Theater ist in Wirklichkeit Paulus der Einzige, der einen Durchblick hat. Der Einzige, der weiß, wo die Reise hingeht, was das Ziel ist, weder die Juden, noch Felix, noch Festus, noch Agrippa haben einen Plan. Ja, einen Plan, ihn umzubringen, aber was das Ganze soll, wissen sie nicht. Paulus weiß, er muss nach Rom und er wird auch nach Rom kommen. Warum weiß er das? Haben wir in Kapitel 23 gelesen. In der folgenden Nacht aber stellte sich der Herr selbst, an seine Seite und sagte, nur Mut, Denn genauso wie du in Jerusalem mein Zeuge warst, wirst du auch in Rom für mich eintreten. Paulus hat gewusst, das ist das Ziel und dieses Ziel werde ich auch erreichen. Und wenn wir dann ganz zum Schluss schauen, der letzte Vers der Apostelgeschichte, da sehen wir dann, dass er in Rom tatsächlich angekommen ist. Und da steht, er predigte ihnen frei und offen und völlig ungehindert die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles, was Jesus Christus, unseren Herrn, betrifft. Und ich denke mir wieder, das wäre doch alles so viel einfacher angegangen. So viel hin und her und zick und zack und schwierig. Und ich möchte jetzt so eben so aus einer teleskopischen Sicht ein bisschen verschiedene Faktoren des Lebens anschauen, die wir in der Bibel, in der Apostelgeschichte, aber auch in unserem Leben immer wieder sehen und erfahren. Das erste sind Zufälle. Manchmal passieren einfach Sachen, man weiß nicht warum, was der Sinn dabei ist. Es ist einfach so, wie es ist. Oft sind es glückliche Zufälle. Man muss irgendwo hin, man ist schon spät dran und direkt dort vor der Tür ist ein Parkplatz frei. Halleluja, danke Herr. Oder gerade bevor ich rausgehe, hört der Regen auf und ich kann im Trockenen gehen. So richtige Begebenheiten genau zur richtigen Zeit. Und dafür sind wir dann Gott dankbar. Bei negativen Ereignissen sind wir dann mit unserer Dankbarkeit oft dann schon ein bisschen zurückhaltender. Aber auch so ungute Hopperlas passieren halt. Und da denke ich, dass es nicht unbedingt immer hilfreich ist, wenn man es das durchdenken und warum und wieso und warum gerade jetzt und warum passiert mir das. Ist da irgendeine tiefere Bedeutung dahinter, wenn man es das Marmeladebrot runterfliegt und natürlich genau mit der Marmeladeseite nach unten landet. Was will mir Gott damit sagen? Übrigens gibt es da auch eine physikalische Erklärung dafür. Das hat mit der Tischhöhe und mit der Umdrehung vom Brot zu tun. Also man kann sehr vieles physikalisch erklären. Und es gibt auch so den Spruch, den ich nie verstanden habe, frage nicht warum, frage wofür. Ich denke mir, das kommt für mich ziemlich aufs Gleiche raus. Ich weiß nicht warum und ich weiß nicht wofür. Und vieles verstehen wir einfach nicht. Und da ist es dann oft besser, wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir verstehen und das umsetzen, als zu grübeln über unlösbare Fragen, die wir eben nicht verstehen. Wenn mir jetzt eine teure Vase runterfällt, will man jetzt gerade sagen, dass ich mein Herz nicht an materielle Dinge hängen soll. Oder war es halt einfach ein blöder Zufall? Ich weiß es nicht. Und das sehen wir, so Kleinigkeiten, die einfach passieren, sehen wir einfach, kennen wir von unserem Alltag und sehen wir auch in der Bibel auch immer wieder. Manchmal kommt man dann später drauf, okay, das hat doch eine Bedeutung gehabt und war wichtig. Und manche Sachen werden auch in der Bibel einfach so erwähnt, ohne dass da jetzt weiter was erklärt wird. Manche Sachen werden dann später erklärt. Man sagt ja auch, die Bibel legt sich selbst aus und vieles vom Alten Testament wird dann im Neuen Testament erklärt. Aber es gibt dann auch andere Sachen, die stehen einfach so da. Man liest drüber und denkt sich, ja, ist halt so, weiß ich nicht warum. Zum Beispiel, als David gegen Goliath kämpft, hat er da 5 Steine aufkommen, braucht er nur einen. Da wird er immer gegrätselt, ja, was hat das mit diesen 5 Steinen auf sich? Und ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern, da habe ich so ein biblisches Ruppelheft gehabt. Und da war halt auch die Geschichte von David und von Goliath drinnen. Und da waren diese 5 Steine, die dann ruppeln können. Und hinter jedem Stein ist dann irgendeine Eigenschaft gestanden. Ich weiß nicht mehr was. Glaube, Liebe, Hoffnung, Zuversicht, Mut oder 5 andere Eigenschaften. Keine Ahnung. Also da kann man dann auch sehr viel spekulieren und die Tür geht dann sehr schnell auf und da kann man alles Mögliche dann reininterpretieren in irgendwelche Begebenheiten, die halt da stehen. Aber die Bibel erklärt es nicht, warum das da steht. Ob das jetzt irgendeine Bewandtnis hat oder ob das einfach halt so ist, weil es so war. Und viele kleine Begebenheiten und scheinbare Zufälle tragen dann doch letztendlich einen großen Beitrag teil zu Gottes Plan. Manche Sachen sind vielleicht auch so. Ich weiß jetzt nicht, wenn man Marmeladbrot runterfällt, ob das irgendwie einen Teil von Gottes Plan darstellt oder nicht. Zufälle, wir alle kennen sie. Das zweite sind Entscheidungen, gute und schlechte. Und das kennen wir auch. Täglich müssen wir Entscheidungen treffen. Ab und zu kommen wir dann im Rückblick drauf, ach, die Entscheidung damals, das war ein Griff ins Klo. Und da macht man sich dann selbst Vorwürfe, macht vielleicht sogar Gott Vorwürfe, warum hast du mich damals nicht darauf hingewiesen, warum hast du mich da nicht anders geleitet. Oder wir kommen dann im Nachhinein drauf, damals, als ich diese Entscheidung getroffen habe, war ich mir unsicher, ich habe nicht gewusst. Und jetzt komme ich drauf, es war genau die richtige Entscheidung. Danke, Herr, dass du mich da geleitet hast. Und auch solche Sachen sehen wir in der Bibel und in unserem Alltag. Und das Interessante ist, dass Gott all unsere Entscheidungen mit in seinen Plan einbaut. Sogar die schlechten. Und das ist das Kuriose, dass man keine schlechten Pläne oder keine schlechten Entscheidungen treffen, die dann irgendwie Gottes Plan ins Wanken bringen, sondern er baut das mit in seinen Plan ein. Also wir können nicht durch falsche Entscheidungen Gottes Plan gefährden. Und oft haben wir so Angst auch vor Entscheidungen. Ja, was ist, wenn ich da die falsche Entscheidung treffe? Besser, ich treffe gar keine Entscheidung. Aber das stimmt eben nicht. Sogar wenn ich eine falsche Entscheidung triff, kann Gott es für seinen Plan gebrauchen, wird es gebrauchen. Der dritte Faktor, den ich erwähnen möchte, ist menschliches Versagen und Sünde. Und auch das kennen wir. Davon gibt es jede Menge. In unserem Leben, in unserem Umfeld und auch in der Bibel. Und sogar das ist Teil von Gottes Plan. Und das beste Beispiel dafür ist die Kreuzigung. Das hätte nie passieren dürfen. Das war absolutes Fehlurteil, absolute Sünde, menschliches Versagen und Sünde par excellence. Hätte nie passieren dürfen. Und die Gerichtsverhandlungen von Paulus sind so ein kleiner Abklatsch eigentlich davon. Viel Wind und Theater wegen nichts. Da wird politisches Kleingeld gewaschen, es geht um Korruption, Falschaussagen, Lügen, Verschwörungen, Mordabsichten. Aber das alles kann Gottes Plan nicht gefährden. Ganz im Gegenteil, es trägt sogar noch mehr zum Gelingen von seinem Plan bei. Und den vierten Faktor, den ich nennen möchte, sind satanische Angriffe. Die Verschwörung bei Paulus, die Gerichtsverhandlungen, dann die Überfahrt nach Rom, sogar Giftschlange ist da. Da denke ich mir oft, oder ich kriege den Eindruck, die dunkle Seite will wirklich um jeden Preis und unbedingt verhindern, dass Paulus lebend in Rom ankommt. So viele Hindernisse und Schwierigkeiten, die dunkle Seite hat da wirklich was dagegen, dass er in Rom ankommt. Aber Gottes Plan steht, Gottes Plan funktioniert, trotz aller Widrigkeiten. Der rote Faden zieht sich weiter durch. Am Kreuz hat der Teufel seinen größten Sieg erzielt. Was kann sich der Teufel mehr wünschen, als den Sohn Gottes zu töten? Und genau das hat Gott dann umgedreht und hat es in die größte Niederlage des Teufels und in den größten Sieg Gottes verwandelt. Und deshalb dürfen auch wir wissen, und wir alle kennen die Verse aus Römer 8, durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Es kann gar nie so viel schief gehen, als dass wir unseren Siegerstatus verlieren könnten. Oder dass Gottes Plan nicht funktionieren könnte. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, weder Felix noch Festus noch Agrippa noch fanatische Religiöse, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Der rote Faden Gottes zieht sich weiter durch. Unaufhaltsam. Trotz aller Widrigkeiten, trotz aller blöder Zufälle, falscher Entscheidungen, trotz menschlichen Versagens, trotz Sünde, trotz Angriffe des Teufels, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger durch den, der uns geliebt hat und uns durch sein Blut am Kreuz teuer erkauft hat. Unser Leben ist ab und zu wie ein Puzzlespiel. Da haben wir dann so einzelne Stücke und man kann nicht erkennen, was ist das? Ist das jetzt ein Auge? Ist das ein Knopfloch? Was soll das sein? Wo passt das da ins Bild hinein? Wir können die Bedeutung von so Einzelheiten und Details in unserem Leben oft nicht erkennen. Und dann gibt es so kluge Ratschläge, ja, später wirst du dann erkennen, wofür das alles gut war. Und dann ist er später und ich habe noch immer keine Ahnung. Manche Teile passen dann zusammen und fügen sich ineinander. Manche Kleinigkeiten und so ergeben dann tatsächlich Sinn und man erkennt ein bisschen was. Aber so das große Ganze erkennt man oft trotzdem nicht. Man tappt noch immer ein bisschen im Dunkeln. Und manchmal ist es dann erst ganz am Ende, wenn wir den Schritt in die Ewigkeit tun, dass man wirklich das ganze Bild sieht, die Zusammenhänge sieht, Gottes Plan sieht, den roten Faden, der sich von Anfang bis zum Ende durchgezogen hat, sieht. Und auch, dass so manche scheinbare Zufälle doch wichtige Puzzlestücke waren. Vielleicht nicht alle. Ich weiß nicht, ob ein Marmeladebrot ein großer Teil ist davon. Aber bei allem Hin und Her und Auf und Ab und Zickzack und Wirrwarr und Durcheinander, das das Leben oft so hat, ist eins wichtig, dass man diesen roten Faden Gottes nicht aus dem Blick verliert. Auch wenn man den roten Faden nicht immer unbedingt so sehen oder wahrnehmen kann, darf man doch wissen, dass er da ist. Er war immer da, er ist da und er führt uns direkt zu Gott in sein Reich. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus in Kapitel 5, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens, noch nicht. Eines Tages werden wir wirklich das ganze Bild sehen, den Plan Gottes wirklich erkennen, den roten Faden wirklich eindeutig erkennen. Und ich habe heute so zur Erinnerung ein paar so rote Fäden mitgenommen. Die werde ich dann durchgeben. Kann sie dann jeder an mit nach Hause nehmen, einfach so zur Erinnerung, dass wir das nicht vergessen, dass sich dieser rote Faden Gottes durchzieht. Von der ersten Seite bis zur letzten Seite der Bibel, von deinem ersten Tag bis zu deinem letzten Tag auf diesem Planeten und weiter bis in alle Ewigkeit. Und dieser rote Faden zieht sich durch von der Erschaffung der Welt bis zum Untergang, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und bei allem Wirrwarr des Lebens ist es einfach gut zu wissen, Gott ist derjenige, der die Kontrolle hat. Amen.